Das war ein merkwürdiger Anfang heute, ne? So irgendwie viel zu spät und so. Und es hatte einen Grund. Wir hatten heute ein Treffen gehabt mit den jungen Erwachsenen hier aus der Gemeinschaft. Und es war richtig schön, mit euch zusammen zu sein. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Und zu hören, was euch bewegt und was ihr euch auch wünscht. Und das war gut. Danke euch dafür. Nur, dass ihr auch mal wisst, was noch so drumherum passiert. Danke auch für eure Zeit, die ihr euch heute genommen habt. Peter, da ist er. Der Reset-Knopf. Siehe, ich mache alles neu. Das ist Gottes Zusage, die über diesem Jahr steht. Und was für eine tolle Zusage, oder? Wäre das nicht genial? So eine Art Reset-Knopf-Versprechen, wo man alles wieder zurück auf Anfang stellen kann. Alles wieder wie neu. Einmal drücken, los geht's. Schwierigkeiten im Leben, falsch getroffene Entscheidungen, alles wieder wie neu. Angeschlagene Gesundheit, schwindende Kräfte, kaputte Knie, alles wieder wie neu. Belastete Beziehungen, Streit und Entfremdung, Gott macht alles wieder wie neu. Was für ein schöner, verführerischer Gedanke, oder? Was auch immer im Leben schwer, zerbrochen oder schädlich ist, alles wieder wie neu. Alles wird gut. Tschakka, jetzt läuft's. Man hätte wahrscheinlich kaum einen Bibelvers finden können für dieses Jahr, den man leichter hätte missverstehen können. Denn diese sehr persönliche, auf unser ganz privates Leben bezogene Deutung der Losung, ja, Gott macht für mich jetzt wieder alles neu, von Gesundheit bis Beziehungen, reißt die Losung komplett aus ihrem Zusammenhang in der Bibel heraus. Dieser Vers steht am Ende des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Also Johannes bekommt eine Vision geschenkt von Gott, was in dieser Welt geschehen wird, wie die Zukunft dieser Welt aussieht. Es geht also um viel mehr als um eine Erneuerung in unserem persönlichen Leben und Bezügen. Es geht um nichts weniger als um eine neue Schöpfung, einen neuen Anfang, den Gott verspricht. Diese Jahreslosung ist in erster Linie nicht privat, nicht persönlich, sondern sie ist global, sie ist allumfassend. Johannes teilt eine Vision von dem, was Gott tun wird. Und ich lese uns das jetzt nochmal im Zusammenhang vor. Und ich, also Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen zelten, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Was für eine große und gigantische Vision, die Johannes hier teilt. Eine Schöpfung, eine neue Schöpfung ohne Tod, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen. Hier wird nicht ein Ende beschrieben, sondern ein neuer Anfang für alle und alles. So groß ist die Jahreslosung. Dahinter steht der Gedanke, dass Jesus einmal wiederkommt und dann sein Friedensreich für alle sichtbar aufrichten wird. Dass das Reich Gottes, das er begründet und begonnen hat, von ihm auch vollendet werden wird. Ich habe im Herbst schon mal über diesen Text gesprochen und danach ganz viele Gespräche gehabt. Bibelgesprächskreis haben wir drüber geredet, aber auch so zwischen Tür und Angel. Und in diesen verschiedenen Gesprächen, da hatte ich so den Eindruck gewonnen, dass dieser Gedanke, den ich gerade versucht habe darzulegen, dass der uns irgendwie fremd geworden ist. Ja, also dass Jesus wiederkommt und dass das die Zukunft dieser Welt ist, irgendwie ein fremd gewordener Gedanke. Und diese Distanz, dieses Gefühl, das ist irgendwie fremd, das hat Gründe. Jesus sprach davon, dass er bald wiederkommen würde, zu Lebzeiten von denen, die ihn jetzt hören. Und die ersten Christen waren davon überzeugt, es würde zu ihrer Lebzeit auch geschehen. Also es kann nicht mehr lange dauern, bis Jesus sein Reich für alle sichtbar aufrichtet. Auch in der Offenbarung heißt es das. Am Anfang von der Offenbarung heißt es, ich zeige dir jetzt, was bald geschehen wird. Und das ist kein metaphorisches Bald, so bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre oder andersrum, sondern das ist ein ernst gemeintes Bald. Das wird bald passieren. Und in den Briefen liest man dann irgendwann so eine Irritation darüber, dass einige sterben, eines natürlichen Todes sterben, also so als Märtyrer wäre ja okay gewesen, aber eines natürlichen Todes sterben, obwohl Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Was ist denn da los? Irgendwie passt das doch nicht. Die Kirchen und die Gemeinden mussten lernen, damit irgendwie umzugehen. Dass das, was alle für ganz nah erwartet haben, nicht eingetreten ist. Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, den Glauben von der globalen Dimension wegzunehmen auf die persönliche. Jesus, der mein Freund ist, der mit mir durchs Leben geht, der mich leitet, der für mich gestorben ist, das kann man sich vorstellen. Man traut Gott dann zu, dass er das eigene Leben hält und dass das Leben in alle Ewigkeit bei ihm geboren ist und geborgen ist und dass man irgendwann mit ihm zusammen im Himmel sein wird. Aber dass Gott eine Perspektive für die ganze Welt hat, das ist schon eine ganz andere Aussage. Mein Leben, ja, das traue ich ihm zu, dass er das retten kann. Aber diese Welt? Und ich spitze das jetzt nochmal zu. Kann es sein, dass man manchmal denkt, Gott sei gar nicht der Schöpfer, der alles in seinen Händen hält, die ganze Welt, den ganzen Kosmos, alles, sondern er ist irgendwie mit entstanden. Er ist irgendwie lediglich so ein Teil der Schöpfung, wie wir auch, und damit dieser Welt genauso hilflos gegenüber wie auch wir. Kann es sein, dass wir unseren Glauben an der Stelle angepasst haben, vielleicht auch ein Stück reduziert haben? Weg von einem alles umfassenden und für die ganze Welt, den ganzen Kosmos relevanten Glauben hin zu einem Glauben, der eigentlich eher nur auf der Privatebene geschieht. Und jetzt kommt ausgerechnet diese Jahreslosung um die Ecke und provoziert, provokativ, stößt sie uns auf diese umfassende Verheißung Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Alles. Nicht nur mein kleines Leben. Das auch, aber nicht nur, sondern alles. Ich glaube, dass hier eine Seite des Glaubens zu entdecken ist, die wir vielleicht tatsächlich aus dem Blick verloren haben, die uns erstmal fremd erscheint, mit der wir vielleicht sogar fremdeln, die aber unseren Glauben, unser Leben und unser Handeln verändern kann. Und ich möchte gern mit euch heute auf Entdeckungsreise gehen und so verschiedene Punkte deutlich machen, was das bedeuten kann. Gott macht alles neu und wie sich das auswirken kann auf unser Leben, auf unser Handeln, auf unser Denken. Der erste Punkt: nicht zurück zum Alten, sondern neu. Wir haben irgendwie so, oder nicht wir, aber so viele haben eine Faszination für früher. Kennt alle diesen Spruch, ne? Früher war alles besser, ja. Ja, und angenommen, es gäbe tatsächlich diesen Reset-Knopf, wo man alles wieder zurück auf Anfang, alles wieder wie neu. Da frage ich mich manchmal, wann wäre das eigentlich? Wann ist eigentlich dieses Früher, wo alles so toll gewesen ist, wo alles besser war? Im letzten Jahrtausend fallen mir da nicht so viele Zeiten ein, wo ich sage so, obwohl doch, die 80er und 90er, die waren klasse. Aber ansonsten, ja, wann war denn das, dieses Früher? Wie weit müssen wir zurückgehen, damit wieder alles wie neu ist? Wann war denn dieses verlorene Paradies, dem wir so nachtrauern? Der Blick nach hinten, der verspricht ein Sicherheitsgefühl. Das, was hinten liegt, das meinen wir zumindest zu kennen. Ich behaupte, wir kennen es nicht, aber wir meinen es zu kennen. Und wir meinen, dass da ganz wenige Überraschungen auf uns lauern. Früher wusste man noch, was gut und was böse ist. Früher gab es noch Respekt. Früher hatte man noch Werte. Früher, da musste der Gemeinschaftspastor, der Prediger hieß, nur den Raum betreten und alle haben, ne, war nie so, oder? Das, okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Früher war alles besser. Also lasst es uns so wie früher machen. Zurück zu den alten Konzepten, alten Lösungen, alten Antworten, alten Denkweisen, alt und vertraut. Da weiß man, was man hat. Guten Abend. Natürlich haben wir Schätze in der Vergangenheit, Traditionen, Rituale, die uns heute tragen. Und die meine ich jetzt nicht. Also geht es mir nicht darum, irgendwie das zu kritisieren. Aber wenn man sich das anhört, dann muss es einem doch irgendwie in den Ohren klingeln. Alte Konzepte, alte Lösungen, alte Antworten, alte Denkweisen. Siehe, ich mache alles neu. Neu, das heißt eben nicht wie neu, also so, wie es damals mal war, sondern wirklich neu. Johannes geht in der Offenbarung sogar so weit, dass er von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde schreibt. Und ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll und wie das funktioniert und was er da gesehen hat, ich weiß es nicht. Aber für mich ist es ein klares Zeichen dafür, es geht nicht um Rückschritt. Es geht nicht um ein Zurück. Die Zukunft Gottes ist nicht rückwärtsgewandt. Die Jahreslosung will uns Lust und Mut auf Zukunft machen. Sie lädt uns ein, den Blick nach vorne zu richten, erwartungsvoll zu sein. Gott hat etwas vor, etwas Unfassbares, Unvorstellbares. Sei gespannt, bleib dran, halte durch. Das Reich Gottes liegt in der Zukunft und von dort kommt es uns entgegen. Das Gute liegt nicht hinter uns. Das denken wir, oh, die besten Jahre liegen hinter uns. Die beste Zeit, die ist vergangen. Nein, das Gute liegt vor uns. Christen sind Zukunftsmenschen. Meine Frage ist, können wir das glauben? Oder meinen wir, nee, das Beste ist schon vorbei? Die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten soll uns nicht festhalten, sondern die Hoffnung und Vorfreude auf Gottes gute Zukunft soll unseren Glauben halten und bewegen. Gesellschaftlich erleben wir genau das Gegenteil. Gesellschaftlich erleben wir den Schritt zurück, den Versuch, das Rad zurückzudrehen. Und ganz ehrlich, mir wird dabei ganz oft Angst und Bange. Umso wichtiger ist für mich deswegen der zweite Punkt. Glaube nicht den falschen Heilsversprechen. Verbunden mit dem Blick zurück ist ganz oft die Suche nach den Erlöserfiguren, nach denen, die einem Halt und Sicherheit und Wohlstand gewähren und vielleicht irgendwie die Zukunft, die nahe Zukunft sichern. Und man meint sie dann in bestimmten Politikern oder Wirtschaftssystemen oder Ideologien gefunden zu haben. Und das ist kein neues Phänomen. In der Entstehungszeit der Offenbarung war das ganz ähnlich. Vieles, was in dieser Zeit gedacht wurde, geglaubt wurde, gehofft wurde, spiegelt sich in dieser Schrift wider. Es gab schon vor der Offenbarung Zukunftshoffnungen, die einen Neuanfang versprachen. Die waren aber in der Regel immer nur exklusiv, also für eine bestimmte Gruppe oder für eine bestimmte Nation gedacht. Die anderen waren halt nicht dabei, Pech gehabt. Und es gab schon damals die Sehnsucht, die Suche nach Erlöserfiguren. Es gab zum Beispiel eine kuriose Bewegung im Römischen Reich, die hoffte, dass der verstorbene Kaiser Nero wieder zurückkommt und alles wieder ins rechte Lot bringt. Ja, alles wieder so macht, wie es eben früher einmal war. Auch heute träumen so manche davon, dass es einen Nachfolger vergangener Größen gibt. Und ich sage nochmal, oh, da wird es mir anders. Und es ist spannend, finde ich, also ich finde es spannend, den Text aus der Offenbarung vor diesem Hintergrund anzuschauen. Das Bild, das die Offenbarung malt, ist ein massives Gegenbild zu dem, was Menschen damals erwarteten. Die Offenbarung denkt viel größer. Habt ihr das noch im Ohr? Vielleicht klang es eben schon etwas ungewohnt. Und Gott wird bei ihnen zelten, das steht da tatsächlich, und sie werden, wie geht es weiter? Seine Völker sein. Und wie denkt man, dass es weitergeht? Sein Volk sein. Das ist die alte Übersetzung. Tatsächlich steht da aber seine Völker sein. Sie werden seine Völker sein. Das Neue beginnt nicht nur für ein Volk oder eine besondere Gruppe, sondern wirklich für die ganze Welt. Für alle Völker, für Gottes Menschen. Und nicht irgendein wieder auftauchender Ex-Kaiser, der zu Lebzeiten schon irgendwie genug Unheil angerichtet hat, wird diesen neuen Anfang begründen, sondern Gott persönlich. Siehe, ich mache alles neu. Ich, nicht ihr und nicht irgendwer. Ich mache alles neu. Die Offenbarung ruft den Menschen ihrer Zeit und auch, behaupte ich, auch uns zu, lasst euch nicht vom Blick nach hinten gefangen nehmen. Lasst euch nicht von falschen Erlöserfiguren verführen. Denkt nicht klein, beengt, egoistisch und exklusiv ausschließend. Seid gespannt auf das große Neue, was Gott tun wird. Vertraut euch ihm an, vertraut auf seine Zukunft. Haltet fest am Glauben, haltet aus, es lohnt sich. Trotzdem bleibt die Frage, ja, es ist ja nicht passiert. Also es ist ja irgendwie, sollen wir jetzt einfach weiter warten? Wie ist das denn jetzt? Ist das überhaupt relevant für uns heute im Jahre 2026? Und ich sage, ja, das ist relevant, vielleicht sogar relevanter als jemals zuvor. Denn es geht letztlich um die Frage, vor welchem Horizont wir unser Leben leben. Was man auf einer Wanderung am Horizont sieht, das ist noch nicht wirklich da. Es ist noch nicht wirklich greifbar. Es ist vielleicht noch verschwommen. Manches erahnt man auch nur, oh, da könnte das und das auf mich warten. Und dennoch ist entscheidend, was wir am Horizont sehen. Sehen wir lediglich ein Weltuntergangsszenario, das Angst und Schrecken verbreitet, dann ist es kein Wunder, wenn Menschen wie gelähmt stehen bleiben und lieber nach hinten gehen als weiter nach vorne. Oder sehen wir einen Sonnenaufgang, der den ersten Tag von etwas ganz Neuem ankündigt, der uns durchatmen lässt, der Mut macht für den Weg und der uns weitergehen lässt. Der Weg bleibt derselbe. Der Horizont entscheidet aber, wie wir diesen Weg gehen und ob wir überhaupt bereit sind, ihn zu gehen. Jürgen Moltmann, ein Theologe, hat einmal gesagt, durch Gottes Zukunft gerät auch das Dunkelste in das Licht der Morgenröte eines neuen Tages. Durch Gottes Zukunft gerät auch das Dunkelste in das Licht der Morgenröte eines neuen Tages. Ich glaube, das ist der Sinn dieses Textes, in die Finsternis Licht zu bringen, deutlich zu machen, dass da am Horizont hinter all den Schrecken, von denen in der Offenbarung auch genug zu lesen ist, dass dort am Horizont Gutes uns entgegenkommt. Und das ist keine billige Jenseitsvertröstung. Wer nur den Untergang sieht, resigniert. Aber wer glaubt, dass Gott uns mit seiner guten Zukunft entgegenkommt, durch alle Finsternis hindurch, der kann Trost finden, auch in manchen Schwierigkeiten heute. Der kann am Glauben festhalten, auch entgegen allem, was wir heute vielleicht sehen und uns fragen lässt. Der kann Mut finden, in allen Umständen zum Trotz heute zu handeln. Der kann Hoffnungsträger werden in dieser Welt, weil er selbst von einer Hoffnung getragen ist, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Wer den Blick auf Gottes gute Zukunft verliert, schaut zwangsläufig nach hinten. Die Jahreslesung lädt uns ein, nach vorne zu schauen, uns anstecken zu lassen von der Hoffnung, die auf uns zukommt. Und dann wird es am Ende eben dann doch sehr persönlich. Denn diese Hoffnung ist eine Hoffnung für die ganze Welt. Und du bist ein Teil dieser Welt. Und damit gilt diese Hoffnung dir, deinem Leben, deinen Herausforderungen, deinen Finsternissen. Siehe, ich mache alles neu. Ich wünsche uns, dass wir bei allen Fremdeln mit Offenbarung, mit dem, was da kommen soll, bei allen Fragezeichen, die wir da vielleicht auch mit haben, dass wir das dieses Jahr entdecken können. Wir leben auf Gottes Zukunft hin. Und darum lohnt es sich, heute zu leben und zu handeln. Das ermutigt. Vielleicht ist die Jahreslosung heute noch keine richtige Antwort auf die Fragen, die wir haben. Vielleicht ist sie tatsächlich einfach mehr eine Einladung. Einladung, sich auf einen Gedanken einzulassen in Zeiten, wo gefühlt dunkle Wolken aufziehen. Und darum möchte ich euch einladen, jetzt für einen Moment nochmal still zu sein und still zu werden und euch zwei, drei Fragen zu stellen. Ich lese sie euch vor und vielleicht ist es so, dass bei einer dieser Fragen in dir etwas sich regt, wo du sagst, oh, das stimmt, das müsste ich mich mal fragen, das wäre dran, das wäre gut. Dann nimm dir diese Frage für die Stille, nimm sie dir mit nach Hause, mit in dieses Jahr hinein. Wo schaue ich gerade zurück, weil mir der Blick nach vorne Angst macht? Welchen Horizont habe ich vor Augen, wenn ich an diese Welt denke? Untergang oder Gottes Zukunft? Was würde sich in meinem Leben, in meinem Handeln verändern, wenn ich wirklich darauf vertraue, dass Gott uns mit etwas Gutem entgegenkommt? Nimm dir einen Moment Zeit. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.